Und das war tatsächlich eine der wenigen Szenen, wo ich weggeguckt habe im Kino. Weil Auge und Messer, das geht
keine
nie gut
Kombi,
aus.
Keine
schöne Kombi, ne? Nein, es geht nie gut aus.
Liebe Welt da draußen, ihr hört ja schon an diesem sehr enthusiastischen, so heißt es glaube ich richtig, Aufruf zu dieser Folge oder zur Begrüßung. Ich bin's, der Steven von Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus ganz Deutschland. Heute stimmt das noch mehr als sonst, denn ich bin praktisch von den Spoilvengers heute allein. Der Mo ist leider krank, der liegt komplett flach, bei dem geht gar nichts mehr, der wäre heute eigentlich auch noch mit dabei gewesen. Stattdessen bin ich heute alleine mit unserem heutigen Gast und der heutige Gast ist Sven. Hallo Sven.
Hallo zusammen.
Ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Sven, wer ist denn Sven? Davon gibt es wahrscheinlich viele in Deutschland. Erklär doch mal ganz kurz, welcher Sven du bist und warum du hier sein solltest in diesem Podcast und warum das heute hier so toll wird mit dir.
Kennen vielleicht, eventuell, ich glaube es zwar nicht, aber vom Telestammtisch, wo ich schon seit längerer Zeit aktiv bin, dann gibt's auch so ein kleines Telestammtisch-Spin-Off, das sind die Movie Cannibals, wir beschäftigen uns mit DTV-Müll und manchmal auch mal eher minderwertigen, also nicht so ganz schlimm müllig Filmen, je nachdem, was wir so geboten kriegen. Und ja, ansonsten wurde ich eingeladen vom lieben Mo. Das haben wir jetzt auch schon länger versucht und irgendwie hat es nie geklappt. Aber diesmal hat es geklappt, aber er hat sich dann leider krank gemeldet. Und ja, ich glaube, ihr braucht auch so mal ein bisschen pfälzische Würze in eurem...
auf jeden Fall, man hört es an deinem Dialekt, ja. Das ist kein reines Hochdeutsch. So wie wir das hier gewohnt sind, wobei, ich meine Berg, ne, also das ist auch alles, aber nicht Hochdeutsch, aber das höre ich ja schon gar nicht mehr, ich bin ja praktisch auch schon alteingesessen hier in Leipzig und für mich ist das völlig normal, andere sagen immer, der Berg, der sechselt so und ich so, wie, der sechselt? Fällt mir gar nicht auf. Naja, aber pfälzische Würze, die nehme ich gern und natürlich möchte ich von dir jetzt einfach mal so hören, wie du selbst deinen eigenen Filmkosmos und Serienkosmos beschreiben würdest. Also gibt's da spezielle Genres, die du bevorzugst? Und vielleicht mal so Lieblingsfilme und Lieblingsserien nennen, dass wir so einen kleinen Eindruck von dir bekommen.
Das ist... Einige werden sagen jetzt, die mich kennen, das ist ganz einfach, er steht auf deftig und mag's gern krachend. Jein. Ich schaue mir fast alles an, womit ich echt überhaupt nichts anfangen kann. Und ich habe es ganz oft probiert, ist Arthouse. Da gibt's ein, zwei Filme, wo ich sag, ja, kann ich mir was rausziehen? Beim Rest sitze ich da und denke, okay, ich weiß nicht. Also ich finde das jetzt nicht so dolle, aber die Sehgewohnheiten sind ja Gott sei Dank und die Geschmäcker unterschiedlich. Also bei Lieblingsfilmen, ja, ich bin auch schon so... ich liebe Herr der Ringe, die Filme. Ja, ich habe auch das Buch gelesen, mehrfach. Ach Gott, ey, wenn du mich so direkt immer nach Lieblingsfilmen... Der Weiße Hai ist eigentlich mein All-Time-Klassiker.
Oje, hast du da die Kritik von Berg zugehört?
Nee.
Der hat ihn ja erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und er hat den komplett zerrissen.
Was?
Er konnte an dem gar nichts finden, gar nichts.
Das ist eigentlich schon Blasphemie. Ja. Nein, also ich meine so meine Top Ten, ich mache mir jetzt mal Gedanken, aber die wechselt auch immer, aber der ist eigentlich immer auf Platz 1.
Ja, okay, das ist bei mir mehr halt auch durch Zeitgeist und die Dinge, die man damit verbindet, vielleicht nicht unbedingt durch die eigentliche cineastische Qualität, ist es bei mir halt Stopp langsam. Als Actionfilm finde ich nach wie vor über alles erhaben, der erste. Jetzt so als Gesamt als gesamtpositionierter erster Film vielleicht für einige unverständlich, aber ich verbinde so viel damit und kann den immer wieder schauen. Es ist für mich einfach so ein Ding, das wird immer genannt.
Ja, ist auch ein Klassiker. Also ist auch wirklich ein absoluter Action-Klassiker. Ich liebe ihn auch. Ich habe ihn auch, weiß gar nicht wie oft schon gesehen. Hm. Aber ja, wie gesagt, so meine anderen Plätze wechseln als mal gerne. Also was auch noch in die Top Ten für mich gehört, ist zum Beispiel auch Pulp Fiction. Hm. Ach, ja, auch so ein paar. Ich stehe auf John Woo, also bin ein großer John Woo-Fan.
Seit damals wie warst schon du denn, als kleiner okay. Damals war das natürlich, als, wie du sagst, ne, was ganz Besonderes. Aber was sagst du denn zu seinem letzten Output? Der ist ja bei Mo auch nicht sonderlich gut weggekommen.
Ich hatte mich riesig drauf gefreut. Ich bin zwar kein Kinnaman-Fan, aber ich dachte, ja komm, egal, da kommst du, es kracht ja sowieso nur die ganze Zeit. Und ich war auch sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil es, glaube ich, einer der wenigen John-Woo-Filme ist mit Paycheck, der absolut John-Woo-untypisch ist. Mhm. Und ja, da war ich auch echt schwer enttäuscht.
Also ich muss sagen, dass mich der Trailer schon irgendwie angesprochen hat und ich dachte, dass das könnte was werden. Ich bin ja sowieso nicht so der Kinogänger. Ich gehe tatsächlich nicht sehr gern ins Kino und ich sag mal für so einen, ich nenne es jetzt mal zweitklassigen Film oder Film, der dann auch bei der Kritik nicht gut wegkommt, da gehe ich dann nicht extra ins Kino, da warte ich, bis er dann als Streamer kommt. Und nachdem ich jetzt halt noch mehr Schlechtes darüber gehört habe, fällt es mir dann auch schwer, meine wohlgeplante Zeit dann dafür auch noch herzugeben. Also ich bin gespannt, vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Möglichkeit. Was aber durch den Film auf jeden Fall schon mal ganz gut hier als Foreshadowing funktioniert, ist für später. Denn ich sag's euch schon mal, heute kracht's und macht es Peng und Pum aus allen Löchern hier noch.
Juhu!
Wie sieht's denn bei Serien aus bei dir?
Ah, bei Serien, also die Nummer 1, die hält sich auch schon seit Ewigkeiten, ist Sopranos. Ist für mich es ist für mich die beste Serie. Dann, ich gucke halt auch gerne mal so Sachen wie Criminal Minds, da kann ich auch ganz gut abschalten oder da kannst du auch mal kurz aufs Klo gehen, ohne dass du Panik hast, dass du irgendwas verpasst. Das ist einfach nur zur Berieselung. Ja, sonst so Sachen wie auch Band of Brothers fand ich sehr, sehr gut. Mir gefallen aber halt auch Sachen wie West Wing oder Newsroom. Mhm. Die fand ich auch wirklich gut. Ja, da gucke ich mir tatsächlich alles an. Also da habe ich keine, wenn es mich interessiert, wenn es ans Thema geht, gerne auch halt Sachen, was mit Geschichte und so zu tun hat, wenn das dann noch mit eingebettet wird, dann bin ich eigentlich immer gern dabei.
Okay, dann haben wir jetzt ja schon mal einen groben Überblick und jetzt musst du noch durch unsere Schnellfragerunde. Ich gebe dir zwei Begriffe und du suchst in der Regel einen davon aus. In seltenen Fällen sagt man vielleicht auch mal nichts von beiden oder was auch immer dir dazu einfällt. Wenn du möchtest, kannst du noch einen Satz dazu sagen. Es darf auch nicht zu ausführlich werden, denn es ist eine Schnellfragerunde. Und okay. Wir fangen an mit Film oder Serie?
Serie.
Kino oder Couch?
Couch.
Synchro oder O-Ton?
Beides.
Gute Antwort, hätte ich auch gegeben, weil gerade deutsche Synchro ist in der Regel sehr gut. Süßkram oder Knabberzeug?
Knabberzeug.
Blockbuster oder Independent?
Ja, Blockbuster.
Das habe ich jetzt nach dem, was du vorhin gesagt hast, ein bisschen erwartet. Held oder Schurke?
Boah, kommt drauf an. Kommt aufs Motiv drauf an.
Okay, Marvel oder DC?
Marvel.
Das ist immer eine tolle Frage. Hervorragende Schauspieler, schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch?
Beides.
Ja, das kann beides schlecht oder scheiße, also gut oder scheiße sein, ne? Also schwierige Frage, genauso wie Arnie oder Stallone?
Stallone.
Samuel L. Jackson oder Denzel Washington?
Samuel L. Jackson.
Travolta oder Cruise?
Beide. Zumindest früher.
Okay.
Also Travolta früher. Cruise hält sich ja noch ganz gut.
Ja, also das ist absolut überragend, was der Mann mit 60 noch macht, ne? Also muss man ja immer wieder staunen. Robert De Niro oder Al Pacino?
Oh Mensch, habt ihr noch fiesere Fragen? Oh, das ist ja bitter. Ich sag einfach nur Heat, beide.
SpongeBob oder Patrick?
Ah, SpongeBob.
Was? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Wenn ihr Mr. Krabs drin gehabt hättet, hätte ich auch Mr. Krabs genommen. Das ist eigentlich mein Liebling.
Alien oder Predator?
Predator.
Twilight oder die Bestimmung?
Um Gottes Willen, dann die Bestimmung.
Star Wars oder Star Trek?
Ja, Star Wars.
Okay, und dann nehmen wir noch die wichtigste aller Fragen. Steven oder Berg?
Auch beide.
Oh, na gut, okay, diplomatisch, eben. In dem Falle in Ordnung. Das ist völlig okay. Sehr schön. Na, dann haben wir doch hier auf jeden Fall schon mal das Feld gebettet. Wir können jetzt also loslegen mit unseren Sichtungen, unseren Filmen oder Serien, die wir so mitgebracht haben. Und ich kann schon mal sagen, im Groben und Ganzen hat jeder drei Beiträge heute dabei, wobei ein Beitrag bei mir aus vier Filmen besteht. Dazu dann später aber mehr. Das wird bei mir auf jeden Fall der letzte Beitrag sein. Vielleicht hat der ein oder andere schon eine Idee, was es sein könnte. Ich starte auf jeden Fall jetzt erstmal völlig, vielleicht für den einen oder anderen recht unspektakulär. Ich habe das auch Mo schon im Vorhinein gepitcht. Und der hat gesagt, er kann damit halt überhaupt nichts anfangen. Und hat dann auch so ein bisschen gemeint, ob das so zu einem Film- und Serien-Podcast eigentlich wirklich passt. Und ich habe gesagt, ja, es passt, weil es im Grunde genommen eine Reisedoku ist. Und Reisedokus findest du ja nun auch auf allen gängigen Streaming-Portalen. Das ist halt einfach eine ganz normale Doku am Ende. Und ich schaue halt sehr, sehr gerne Dokus, wo Leute einfach losziehen zu Fuß oder oft sind diese Dokus ja auch mit dem Rad und sich einfach selbst dokumentieren und dann durch ganz viele Länder reisen und das oft über einen längeren Zeitraum. Davon gibt's ja mittlerweile einiges zu schauen. Und das, was ich jetzt gesehen habe, ist auf YouTube zu finden. Und zwar ist das ein Kanal, der gute Mann heißt Greg McCahoon. Und ja, der allmächtige YouTube-Algorithmus hat mir sein Video vorgeschlagen. Und ich habe dann erst im Nachhinein was ganz Besonderes festgestellt. Und zwar, ich habe jetzt das aktuellste Video gesehen. Das ist erst 3 Monate alt und ist auch das letzte, was hochgeladen wurde. Und das hieß One Year Cycling from Alaska to Mexico. Habe ich mir angeschaut, ist so, wie andere Dokus in dieser Art auch gemacht sind. Also kein großer Qualitätsunterschied. Viele denken ja irgendwie immer noch auf YouTube, da läuft halt nur so seichte Unterhaltung oder Leute, die halt einfach ihr Gesicht in die Kamera halten und irgendwas erzählen. So ist das ja auch zum größten Teil. Aber sowas findet man dort auch. Man findet ja auch teilweise Kurzfilme von irgendwelchen Filmemachern, die noch nicht so viel Geld haben und das dann da einfach raushauen. Und das sind ja auch Dinge, die durchaus mal Erwähnung finden sollten und die man ja auch mal pitchen kann. Und jeder, der solche Reisedokus macht, dem lege ich das hier ans Herz, denn ich habe es ja eben schon angedeutet, der hat erst 16 Videos auf seinem Kanal. Und ich habe danach gesehen, weil ich mich während der Doku immer gefragt habe, ach, jetzt erzähl doch zu der Stelle mal ein bisschen mehr. Und ach, hier würde ich jetzt aber eigentlich noch mal ein bisschen mehr erfahren. Und jetzt sind sie irgendwo durch die Wüste gefahren und wussten nicht, wo sie hin sollten. Und dann hieß es wieder, da war dann auf einmal jemand, der hat uns nach Hause eingeladen. Und sowas finde ich ja immer cool, wenn dann diese einzelnen Kulturen irgendwie aufeinander treffen und dann merkt man wieder, dass sie auch so ein bisschen lebensbejahend, ja, dass es nicht nur Feindseligkeiten gibt, sondern dass es auch einfach nette Menschen gibt, die einen einladen, die einen versorgen. Und da habe ich mir mal gewünscht, Mensch, zeigt mir doch davon mal mehr. Und dann habe ich gesehen, dass alle Videos davor praktisch einzelne Abschnitte nochmal ausführlich zeigen. Also der hat vorher schon immer einzelne Abschnitte ausführlich gemacht und das, was ich gesehen habe, ist dann so die kondensierte Form davon gewesen. Und wenn man sich die anderen Videos davor anguckt, dann hat man praktisch den Ultimate Director's Special Long Cut von dem Ganzen. Und das finde ich echt cool, ist ein tolles Konzept. Der hat auch jetzt trotz der wenigen Videos, der hat 128.000 Subscribers. Über Patreon kommt auch ein bisschen was rein, so dass die das halt auch finanzieren können. Und das ist jetzt tatsächlich auch nur der erste Teil. Wahrscheinlich gibt's dann am Ende nochmal eine komplett kondensierte Doku, weil die wollen noch weiter bis nach Argentinien. Und das ist ein sympathisches Pärchen. Die treffen auf tolle Leute. Es gibt schöne Aufnahmen. Wen das interessiert, absolut sehenswert. Greg McCahoon heißt der Kanal.
Machen die das am Stück? Oder machen die das in Etappen?
Ja, die haben schon immer so Etappen, wo sie dann sagen, jetzt waren wir hier mal 7 Tage oder jetzt haben wir hier mal eine kleine Auszeit genommen, aber das sind jetzt keine richtig großen Pausen. Das ist schon so eine Strecke, die sie machen. Und wie gesagt, manchmal verweilen die dann ein bisschen dann an einem Platz. Ich meine, also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und die haben da in Alaska angefangen, da ging es da manchmal bis minus, ich glaube, das Krasseste war 31 Grad oder so. Das war also kurz davor, dass es wirklich dann auch gefährlich wurde. Da brauchst du ja irgendwann einfach Zeiten, um dich zu regenerieren. Also das sind ja keine Extremsportler. Die haben sich zwar schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber ansonsten schaffst du das ja nicht.
Nee, was ich eigentlich gemeint habe, ist, also die machen jetzt nicht irgendwie, dass sie sagen, wir fahren jetzt von Alaska nach Kanada und dann fliegen wir aber wieder nach Hause, sondern die ziehen die Reise schon am Stück durch, ne?
Ja.
Ah, okay, genau.
Also total gut gemacht, spannend, sympathisch, anschauen, bei Interesse.
Wäre jetzt.
Was hast du denn als erstes? Ja,
wäre nicht mein.
Das ist völlig in Ordnung. Also der Mo, der hat das auch gesagt, das ist überhaupt nicht sein Metier, aber ich habe hier schon das ein oder andere Mal so eine Doku mit dabei gehabt und auch die Geschichte einer Reise um die Welt. Ich verhaxel den Namen immer, weil der so blöd ist. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsdokus und die gibt's auch nirgendwo zu streamen. Die kannst du nur auf deren Seite halt immer leihen für einen Beitrag und dadurch wird das halt auch immer noch nachfinanziert, weil ich glaube damals 2 Jahre oder so oder waren es 3 Jahre um die Welt gereist sind. Also die sind zu Fuß losgegangen, praktisch aus Deutschland Richtung Osten und sind dann einmal um die ganze Welt, bis sie wieder zu Hause waren. Das ist echt einfach eine Mega-Doku. Kann ich mir einmal im Jahr auf jeden Fall anschauen.
Ne, es gibt schon so einige, die man sich als immer wieder mal, ich weiß noch, wir haben einmal eine Doku, ich weiß aber auch nicht mehr, wie die hieß. Die war aber auch sogar im Kino, da waren 2 Jungs, die sind mit dem Mofa rumgefahren. Das war aber auch Deutschland.
Ja, ich habe mal so eine gesehen, die mit so alten, Mofas waren es nicht, es war irgendwas zwischen Mofa und Motorrad, so eine ganz bestimmte Art.
Ja.
Boah, ich krieg den Namen nicht zusammen. Und die wollten über die, wie heißt die, heißt Beringenge? Diese Landenge zwischen Alaska nach Russland drüber, heißt die so?
Ich kenne nur die Beringsee. Aber,
ja, Beringsee, ja, ich glaube, ich verhexel da irgendwas, aber da ist es, dass da wirklich praktisch Russland an Alaska fast dran ist oder Grönland, ich weiß es gerade nicht, aber und das wollten die alles nur mit den Motorrädern und dann halt natürlich, ich glaube, es war dann Fähre oder so machen. Das war auch total spannend, weil dann unterwegs immer die Motorräder kaputt gegangen sind und dadurch, dass das so ein ganz spezielles Modell war, haben die halt überall dafür Ersatzteile gefunden, weil das so ein gängiges Modell irgendwie war. Und das war auch total spannend.
Ja, also wie gesagt, Dokus gucke ich mir auch ganz gern an. Ansonsten hatte ich tatsächlich, der ist mir schon länger kein Dorn im Auge, aber der ist mir schon länger aufgefallen und zwar Farang im Schatten der Unterwelt. Und zwar haben die Franzosen, die ich auch im Bereich Action früher sehr geschätzt habe, weil es kam längere Zeit oder sehr lange eigentlich nichts wirklich Gutes mehr. Aber da hat mich der Trailer schon richtig richtig heiß drauf gemacht und ich habe da ewig dran. Das hat ewig gedauert, bis der irgendwie bei diversen Diensten zum Ausleihen drin war. Und jetzt war es gestern Abend endlich so weit, dass ich gedacht habe, na Gott sei Dank, jetzt schmeißen wir das Ding mal rein. Und ja, worum geht's? Es ist also das Klassische. Also wir haben einen Sam, einen Franzosen, der im Gefängnis sitzt, der dann entlassen wird nach guter Führung. Seine ehemalige Gang, die ihn erst in diese Situation reingebracht hat, die lauert ihm dann direkt schon nach Entlassung fast vorm Tor wieder auf, um ihn dann wieder mit in ihre Gefilde zu ziehen. Aber der Gute hat da keinen Bock mehr drauf. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann fangen sie an zu jagen. Es kommt zu einem Unfall. Einer stirbt und er flieht nach Thailand, gründet dort eine neue Familie. Ich meine, klar, wohin sonst, ne? Und ja, hält sich dort so mit kleineren Gaunereien über Wasser, bis es dann zu einem geplatzten Drogendeal kommt. Und ich dachte, okay, in dem Trailer war jede Menge Action drin. Jetzt geht's hoffentlich los. Doch leider tut es das nicht. Wir haben zwar einen wirklich tollen Showdown, aber ansonsten ist es leider mehr, ja, ich nenne mal Drama, weil die Drama-Aspekte sind wirklich so gering, dass man eigentlich drauf wartet, dass es jede Sekunde losgeht und der gute Herr seine Fäuste und Füße fliegen lässt, weil er kann's. Er hat auch die wirklich eine Wahnsinnsphysis. Das kriegt er schon alles wirklich super hin. Doch leider hat's der liebe Regisseur, oh Gott, ich hab's immer so mit meinen Aussprachen, Javier Gons, glaube ich, wird er ausgesprochen, der Frontiers gedreht hat und auch Hitman, ja, der hat's leider nicht krachen lassen, wie ich's gern gehabt hätte. Und das Ding wird als Action-Highlight beworben, was es leider nicht war.
Den hat Berg gesehen in der Sneak und fand den, glaube ich, ziemlich gut. Das ist, also er hat ihn als sehr, sehr brutalen Martial-Arts-Reißer beschrieben und gar nicht so gediegen wie du jetzt hier. Bei dir kam das gar nicht so rüber.
Der hat am Anfang eine ganz kleine Action-Szene, dann passiert erstmal ewig nichts. Klar werde ich jetzt nicht spoilern, weil es gibt auch ein paar Twists. Aber dann hast du nur noch den Showdown. Also es gibt einen Kampf in einem Fahrstuhl, der ist ordentlich. Der ist auch wirklich brutal. Das Ding hat eine 18er. Hat sie damit auch schon zurecht. Also da geht's schon, da gibt's keine Gnade. Aber das war's dann halt auch. Also, und mit einer größeren Actionsequenz, fand ich den Rest, also ich fand es nicht langweilig, aber ich war halt wirklich die ganze Zeit da gesessen, wie auf glühenden Kohlen und dachte, wann geht's los? Und du hast immer wieder so kleine Momente, wo du denkst, okay, jetzt knallen ihm die Sicherungen durch und er flippt endlich aus. Aber nein, er beherrscht sich und läuft weg und du denkst, oh nein, was ist das?
Na, warum also als rennst du weg?
Martial Arts, Kracher, nee. Also meiner Meinung nach nicht. Und mit, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht gestoppt, aber ich denke mal, die 10 Minuten dürften nicht überschritten werden und das ist dann definitiv zu wenig Action für einen Actionreißer.
Also die Beschreibung von Berg, die hat mich damals an einen anderen Film erinnert, den ich dir jetzt hier gerne ans Herz legen möchte, sofern du ihn nicht schon gesehen hast. The Night Comes for Us. Hast du den gesehen?
Ja, klar.
Ja. Ja, also der kam mir da irgendwie so ins Gedächtnis bei dem, was Berg so beschrieben hat. Aber ich sag ihm ja auch schon seit Ewigkeiten und er sagt auch, dass er den gucken möchte, dass er sich The Night Comes For Us mal anschaut. Weil ich glaube, wenn er den gesehen hat, dann wird er vielleicht auch Farang in einem anderen Licht sehen. Weil das ist halt ein Martial Arts Action Reißer, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe, mit absolut ausufernden Szenen, die ja teilweise, ich glaube, die 40-Minuten-Marke überschreiten und es wird nicht langweilig.
Ach Gott, nee.
Und das finde ich wirklich faszinierend, weil das ein Problem ist der Filmreihe, die ich nachher mit dir besprechen werde.
Bin ich mal gespannt. Nein, also bei Night Comes For Us ist es ja halt auch wirklich, der hat ja schon Splatter-Anleihen. Also Da gab's ja, wirklich Sachen drin, wo ich gedacht habe, okay, gut, das ist jetzt nicht euer Ernst, aber ich find's gut.
das ist auf jeden Fall, das ist eine akkurate Beschreibung, ja, doch. Also.
Nein, aber wie gesagt, also Farang war für mich nix, aber ja, gut, wenn man sich mal irgendwo im Streamingdienst mal angucken möchte, man will ja niemanden abhalten, aber erwartet kein Actionfeuerwerk.
Ja, ich habe auch ein Action-Feuerwerk bei dem folgenden Film erwartet und es sind auch die gleichen Produzenten, die ich bin hier heute voll im Foreshadowing und im Teaser-Modus, die auch die besagte Saga, die ich nachher noch bespreche, produziert haben. Merkt man allerdings relativ wenig. Ich finde, der Film ist vielleicht gar nicht so schlecht, ich hatte aber eine völlig andere Erwartung davon. Es handelt sich um Greenland, den apokalyptischen Weltuntergangsstreifen, bei dem alle versuchen, nach Grönland zu fliehen, weil es dort einen Bunker gibt, in dem die Menschheit überleben kann, weil auf einmal natürlich wieder irgendwelche Asteroiden auf die Erde stürzen. Und Gerard Butler, der hier die Hauptrolle spielt, zusammen mit der wirklich sehr bezaubernden Morena Baccarin, also die, das funktioniert auf jeden Fall zwischen den beiden. Natürlich ist das wieder ein zerstrittenes Ehepaar, die irgendwelche Eheprobleme haben, Kinder haben und sich über diese Sache wiederfinden. Ist ja völlig klar. Also ohne das funktioniert ein Weltuntergangs-Blockbuster ja gar nicht mehr. Diese Narrative hast du gefühlt ja wirklich immer dabei. Und so ist es auch hier. Aber das klappt schon. Das Ding ist, ich habe damals den Trailer gesehen, hatte so eine gewisse Vorstellung, was der Film sein könnte, hab dann gehört, dass die Kritiken so eher durchwachsen waren und ja, hab den dann so ein bisschen aus den Augen verloren und dachte, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, schaue ich mir an. Habe ich dann jetzt gemacht, weil meine Frau hat ab und an so diese völlig aus dem Nichts kommende Ideen, wie wollen wir mal wieder einen Katastrophenfilm gucken und dann passt sowas ja ganz gut. Und ja, ich dachte, hier gibt's ein großes Spektakel und einen großen Überlebenskampf. Aber eigentlich geht's nur darum, dass seine Familie über ein Zufallsverfahren, beziehungsweise weil er eine bestimmte Fähigkeit hat, er baut Wolkenkratzer, ausgewählt wurde, mit in diesen Bunker zu kommen. Und das läuft dann aber schief, also er kommt da nicht mit rein, weil die nicht wussten, dass sein Sohn Diabetes hat und es dürfen keine Kranke dort mit hin und deswegen kommen die nicht mit rein und dann geht's den ganzen Film nur darum, dass die irgendwie versuchen, nach Grönland zu kommen. Und das war irgendwie recht unspektakulär. Also es gibt dann später mal so eine Szene auf der Autobahn, die verstopft ist, wo sie dann halt rückwärts wieder runter müssen und es überall Einschläge gibt. Das ist auf jeden Fall solide gemacht. Generell, wenn es mal Action-Szenen gibt, sind die solide gemacht, aber ich habe irgendwie was anderes erwartet. Und am Ende war ich dann schon ein bisschen enttäuscht. Das ist irgendwie grundsolide, aber nichts, was mich umgehauen hat. Und gefühlt habe ich auch schon wieder alles vergessen.
Ja, ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht ganz gesehen. Der lief vor ein paar Wochen irgendwann im Fernsehen. Ich habe reingeschalten und dachte, kenne ich gar nicht. Und habe mich dann per Text nochmal informiert und dachte, ach Gott, ja, Greenland, stimmt. Und ich hatte nur reingeguckt, aber ich muss sagen, er hat mich doch schon ein bisschen angesprochen. Das war gerade so diese Anfangssequenz, also ich weiß gar nicht, ob das am Anfang ist, wo sie im Auto wegfahren und die Nachbarn alles sagen, hier, nimm mein Kind mit.
Ja, das ist am Anfang, ja.
Und da muss ich sagen, habe ich gedacht, oh, vielleicht könnte das doch was für mich sein, aber halt zwischendrin reinschalten ist immer blöd.
Das ist tatsächlich noch sehr zum Anfang gewesen. Ne? Da ging es gerade darum, dass er halt die Nachricht bekommen hat, dass sie mit da in dieses Flugzeug rein können, das nach Grönland fliegt und dass sie auf gar keinen, die dürfen halt niemand anderen mitnehmen. Das gilt nur für die zu dritt. Und deshalb halt diese Situation, dass die anderen wollen, dass sie das Kind mitnehmen und er sagt, das geht halt nicht. Und das war auch dramatisch, das habe ich auch zu dem Zeitpunkt gefühlt. Und dort dachte ich auch noch, dass der Film halt in eine andere Richtung geht. Aber ich kann es dir nicht sagen. Es ist manchmal einfach so, dass man in einen Film reingeht mit einer bestimmten Vorstellung und die hat sich so verfestigt, dass sich das andere so vor den Kopf stößt, dass du es irgendwie nicht annehmen kannst, obwohl es am Ende schon solide gemacht ist.
Ja, das stimmt.
Ja. Also, ich kann hier nicht wirklich von abraten. Ich kann auch nicht wirklich zustimmen. Das ist so ein Jein-Ding. Ja. Nehmt das mit, was ich gesagt habe, und entscheidet euch da darauf hin.
Ja, das ist. Ja, wie gesagt, also ich werde irgendwann noch nachholen. Ich glaube, die sind, ich weiß es nicht ganz hundertprozentig, aber irgendwo habe ich auch gelesen gehabt, das ist noch nicht so arg lang her, dass sie tatsächlich an einer Fortsetzung arbeiten oder das irgendwie in den Raum geworfen haben. Aber du liest ja so viel, ja. Du weißt ja nicht mehr, ob das alles so stimmt.
Also man könnte auf jeden Fall an das Ende des Films anschließen. Ja. Ja. Aber ob man das jetzt braucht und ob die Leute jetzt danach wirklich gesagt haben, Mensch, da brauchen wir jetzt aber noch eine Fortsetzung, da bin ich aber gespannt drauf, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Naja, vielleicht kann ja dein nächster Beitrag mein euphorisches Level etwas anheben.
Mein nächster Beitrag wäre auch eine Miniserie, und zwar The Calling. Die läuft seit November ich habe die ganze Zeit als immer Werbung gesehen, weil sie auch von David E. Kelly geschrieben ist, der ja auch Boston Legal gemacht hat und Chicago Hope und. Barry Levinson führte auch Regie in der ersten Folge. Und zwar geht es da um den religiösen Cop Avraham. Ja, genau. Habe ich auch am Anfang. Aber nein, er wird auch öfters drauf angesprochen und sagt dann auch, seine Familie mochte halt den Namen so sehr, dass sie ihn gleich zweimal gegeben haben. Und zwar ist es ein jüdischer Cop, der in New York mit seiner Partnerin einen Vermisstenfall aufklären soll. Und er hat natürlich eine, ja, was heißt Gabe, aber er hat so einen starken Glauben an das Gute im Menschen, dass er den Leuten Geständnisse entlocken kann. Und natürlich gibt es auch so ein, naja, also es ist jetzt kein Supernatural-Pendant, was er da hat, aber er kann halt, er spürt gewisse Vibes, sagen wir es so. Er sagt da irgendwie, stimmt da was, er hatte so ein Gefühl, und da müssen sie dann nochmal hin. Und das ist eine tolle Serie, auf die ich auch wirklich durch Zufall nur gestoßen bin. Die ist düster, wir haben halt, ja, es ist das Typische eigentlich, so diesen verschrobenen Polizisten, aber seine Partnerin weist ihn auch immer wieder auf seine extremen religiösen Ansichten teilweise auch hin und sagt, hey, meinst du nicht, pass mal auf, was hältst du denn da davon? Und auch seine Verschrobenheit ist da auch immer gern mal Thema, also das wird jetzt nicht irgendwie super glorifiziert oder komplett unter den Tisch gefallen, sondern gibt's auch ganz oft Kritik auch von seinen Vorgesetzten. Aber es ist wirklich so, dass so die ersten vier Folgen sich mit dem einen Fall beschäftigen und die nächsten vier, denke ich, die noch nicht ganz draußen ist, die Serie so nicht komplett veröffentlicht, sich dann mit einem neuen Fall einem neuen Fall zuwenden. Ja, sie ist düster, es wird ein ekliges New York, heruntergekommenes New York gezeigt, es werden menschliche Abgründe aufgetan. Aber das Gute ist, sie ist nicht ganz vorhersehbar. Es gibt immer wieder Motive oder auch Twists in den Folgen, auf die man selbst als Serien-Junkie nicht so draufkommt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Die gehen auch so an die 50 Minuten. Und der erste Fall ist nach vier Folgen erledigt, denke ich zumindest mal. Und das ist auch ein gutes Pensum, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, okay, wir sind jetzt so weit in der Story vorangeschritten, dass ich meine, ja, jetzt müsst ihr euch aber nicht noch irgendwie die nächsten vier Folgen irgendeinen Blödsinn aus den Fingern saugen, sondern es geht dann zum nächsten Fall über. Und die Schauspieler sind alle wirklich gut. Wir haben einen tollen Cast. Ich kannte tatsächlich einige, aber nicht alle. Entschuldigung. Und die machen das auch wirklich toll. Er ist sehr zurückhaltend. Er ist, ja, ist immer so auf Beobachtungsposten, fixiert alles und fragt auch mit der Also er ist jetzt keiner, der dir direkt an die Gurgel geht und sagt, jetzt sag mir, was du weißt. Sondern er macht es wirklich mit einem gewissen Feingefühl. Aber auch er tickt manchmal ein bisschen aus und wird dann schon etwas grober. Das kann auch schon mal passieren. Aber es ist jetzt nicht alles vorhersehbar und macht Spaß. Kann ich wirklich empfehlen. Wer auf sowas steht und es gerne ein bisschen düster haben möchte und auch verschrobene Cop-Stories, kann ich nur sagen, könnte man auf jeden Fall einen Blick riskieren.
Ja, man hat ja so aus dem Cop- und Crime-Bereich ja mittlerweile eigentlich schon alles gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, man braucht halt spezielle Charaktere, verschrobene Charaktere, die das Ganze dann noch spannend machen oder irgendeine andere Komponente, die es halt abhebt, ne? Mhm. Und hier ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Kombi und ich fand es auf jeden Fall ganz gut, dass du dann auch noch erwähnt hast, dass deine Kollegin ihn auch so ein bisschen challenged, gerade was auch so das den Glauben anbelangt, ne, dass das nicht so kommentarlos stehen gelassen wird. Das ist, ne, als ja, jemand, der halt überhaupt nicht gläubig ist, so wie ich, finde ich das dann immer ein bisschen problematisch, wenn das so glorifiziert wird. Aber hier klingt das in der Kombi eigentlich ganz spannend und scheint auch ganz gut anzukommen. Hat, ich habe mal geschaut, bei IMDb eine 7,1. Komischerweise, das ist ein Phänomen, das ist mir aufgefallen, die Komplettwertung einer Serie ist immer schlechter als der Durchschnitt der Einzelbewertungen der Folgen. Ist hier auch genau das Gleiche. Das ist durchaus was mich auch ansprechen könnte. Du hast ja gesagt, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, richtig?
Ja, es fehlen noch 3 Folgen. Die erscheinen immer freitags. Oder 2? Nee, 3. 3 fehlen noch.
Okay, wie viel sollen es dann am Ende sein?
Es sind 8 Folgen. Also mit der ersten Staffel, die, glaube ich, also in den USA wirklich auch erfolgreich gelaufen ist. Aber ich habe jetzt auch noch nichts gelesen, ob es weitergeht oder ob nicht. Keine Ahnung.
Ach so, okay. Na, ich sehe jetzt hier bei IMDb sind schon alle 8 durch und bewertet. Aber das gilt dann wahrscheinlich nur für Amerika und noch nicht für hier. Ne? Ja. Ja, okay. Ja, cool. Auf jeden Fall was vermutlich bei den anderen jetzt nicht mitgebracht worden wäre. Also schon mal ein sehr schöner Mehrwert für heute. Hast du eine Idee, was mein letzter Beitrag für heute sein könnte?
Du hast gesagt Trilogie.
Habe ich also, Trilogie gesagt? Schon,
was?
Habe ich Trilogie gesagt?
War es eine...
Es ist eine Quadrilogie.
Okay, eine Quadrilogie. Naja, Stirb langsam sind mehr.
Ja. Action-Reißer, der letzte Teil ist erst letztes Jahr erschienen. Viel Knall, Knall, Pum, Bum, Bum, Peng.
Transformers sind auch mehr, da knallt's ordentlich.
Wo?
Transformers.
Transformers, ja. Aber da gibt's deutlich mehr Teile.
Ja, Predator gibt's auch mehr.
Na, Mensch.
Ich dachte, es knallt schon, so viel.
Es knallt so viel. ja, es ist tatsächlich vor allem Pistolen-Action. Der letzte Film war.
Okay, alles klar, jetzt weiß ich's.
Es ist.
Der Baba Yaga.
Es ist John Wick, genau. Eine Filmreihe, die langjährige Zuhörer unseres Podcasts, die sich sicherlich schon gefragt haben, warum hat denn Steven verdammt nochmal diese Filme noch nicht geschaut? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann euch nicht beantworten, warum ich das nicht getan habe, obwohl eigentlich schon. Ich habe den ersten Teil tatsächlich vor langer Zeit schon mal gesehen gehabt und als dann den zweiten habe ich einfach nicht im Kino geschaut und dann ist der irgendwann mal online gegangen und dann konnte ich den dann nicht schauen und ich wollte dann aber, als dann der dritte draußen war, wollte ich die dann auch irgendwie mal alle am Stück nochmal sehen und es gab dann keinen Zeitpunkt mehr, wo alle Filme auf einem Portal zu sehen waren oder auch über mehrere, so dass ich das halt am Stück hätte schauen können und jetzt habe ich mir das dann so ein bisschen zusammengeschustert mit dem ersten Teil bei Join und die restlichen 3 sind gerade bei Wow zu sehen. Und da habe ich innerhalb von Ja, eigentlich 4 Tagen. Ich musste den letzten dann doch splitten, weil es zu spät abends wurde. Da habe ich dann das Grande Finale vom 4. Teil dann einen Tag später gesehen. Aber ich habe dann sozusagen jeden Tag einen Film geschaut. Also mit ein bisschen Abstand, so dass ich das dann auch noch mal ein bisschen verarbeiten konnte, was ich da so gesehen habe. Wobei man ja sagen muss, so rein storytechnisch ist das natürlich schon hauchdünn. Ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Also ich finde an den John Wick-Filmen halt großartig, dass die ja im Grunde genommen absolut bierernst sind und so einen richtigen Kosmos aufbauen mit diesen Regeln, die es dort gibt, an die sich dann auch gehalten wird. Und das ziehen die ja von vorne bis hinten halt total ernst durch, aber ich finde nicht auf eine lächerliche Art und Weise. Man muss sich schon drauf einlassen. Man kann natürlich trotzdem sagen, man findet das alles albern und blöd. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn man auf so eine Art von ich sag's jetzt mal, ohne das abwertend zu meinen, auf so eine B-Movie-Actionfilme steht, was das ist ja ein absoluter A-B-Movie sozusagen, ne? Also was der inszenatorisch und von den Kampf- und Schussszenen her macht, das sieht man ja selten in dieser Güteklasse. Aber es ist halt irgendwie schon alles sehr over the top. Und es gibt halt auch Dinge, die mich dann da letztendlich stören. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich es auch cool finde, dass die Filme ja im Grunde genommen ein großer Film sind. Weil es gibt ja gar keinen großen Abstand zwischen den Filmen. Die gehen ja eigentlich fast immer ineinander über. Und dieser Auslöser am ersten Film, dass er ja schon diese riesige Legende ist, die sich zur Ruhe gesetzt hat und dann wirklich nur durch diesen absolut blöden Zufall, da diese Russen an der Tankstelle trifft, die dann ein bisschen noch nicht mal großartig blöd anmacht, aber die das ihm so krumm nehmen, dass sie seinen Hund töten. Das ist ja der Auslöser für all das, was danach dann letzten Endes passiert. Das ist der Schmetterlingsschlag, der zu diesem riesen epischen Saga ja führt, ja. Und dann letzten Endes, wie ich finde, mit dem 4. Film auch zu einem guten Abschluss gebracht wird. Und ich hoffe, dass sie das mit diesen ganzen Spin-Offs und Tie-Ins nicht zerhämmern, weil ich mir manchmal wünsche, dass solche in sich abgeschlossenen Sagen doch auch einfach mal in Ruhe gelassen werden könnten. Da bedarf es eigentlich gar nicht mehr dieser ganzen anderen Dinge. Ich meine, also Keanu Reeves, der trägt das Ding natürlich auch von vorne bis hinten. Und ich habe das vorhin auch zu einem Bekannten gesagt. Es ist Wahnsinn, was der Typ mittlerweile schon für einen popkulturellen Abdruck hinterlassen hat mit seinen Rollen. Das fängt für mich bei Bill und Ted an, geht über den besten Action-Blockbuster der 90er mit Speed, oder einer der besten, über Neo in Matrix bis hin jetzt zu den John Wick-Filmen. Das ist doch Wahnsinn. Also er ist natürlich jetzt kein Charakterdarsteller im eigentlichen Sinne, aber er hat schon eine Vita, die lässt sich sehen. Und hat mit diesem Film jetzt, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr viele Herzen erobert. Und ja, ich hatte Spaß, aber es gibt wirklich auch so diesen einen Makel, den man einfach hinnehmen muss. Oder dann irgendwann, wie ich sag, vor allem im 4. Teil, also jetzt ist es wirklich mal too much. Jetzt reicht's mal langsam. Also wie blöd und wie schlecht können denn andere Killer bitte zielen? Das ist wirklich, wenn das mal irgendwie in der Szene, in einem Actionfilm passiert, ist ja alles schön und gut. Aber das, was in der letzten Stunde von John Wick passiert, das ist wirklich, wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist dann schon, das ist so dieser Tropfen, wo ich dachte, jetzt wird's wirklich lächerlich, ja. Und dann zieht er immer sein Jackett hoch, weil das kugelsicher ist, und dann warten. Ich hab dann irgendwann angefangen, so im Hintergrund zu gucken, was die anderen machen. Die warten nur, bis er sich zu ihnen dreht, anstatt mal vorher zu schießen. Und wenn sie schießen, treffen sie halt nicht. Auch nicht aus 5 Metern Entfernung. Ja. Muss man halt annehmen oder sich so wie ich dann irgendwann auch drüber aufregen, weil es ist schon albern. Also das muss man schon wirklich sagen. Und es ist sehr, sehr repetitiv. Also ich habe mir schon gedacht, okay, die eine oder andere Szene, zum Beispiel im 4. Teil, als sie dann da in Tokio sind, in dem Tokio Continental, da gibt's schon geile Einstellungen und auch ganz coole Szenen. Oder wenn er wenn er den, wie heißt der andere Actionstar, der im Fettsuit mitspielt im vierten Teil?
Scott Adkins,
wo die dann mit ihm zusammen da am Tisch sitzen und mit ihm quatschen, das ist dann mal eine ganz geile Abwechslung und das finde ich fast cooler als die immer und immer und immer und immer und immer wieder gleichen Shootouts und Kampfszenen und
ja.
Dann macht er wieder so einen komischen Griff, wo er sich mit dem Gegner abrollt und schießt ihn in den Kopf und also irgendwann ist es halt für mich die Redundanz pur gewesen und das fand ich schon ein bisschen schade.
Das stimmt. Ja. Also ich bin ein Riesenfan auch der Reihe und der erste hat mich komplett überrascht und auch ich bin aber auch ein Hundeliebhaber.
Mhm.
Und da, nachdem die den armen kleinen Welpen gekillt haben, habe ich gedacht, okay, also jetzt musste mir schon einen ordentlichen Rachefeldzug liefern, um mich zu besänftigen. Und das hat er getan. Und das finde ich auch gut. Ich hatte genauso auch in dem Anfang zweiten, den ich als einen der schwächsten finde, aber trotzdem noch gut, meine Probleme, wo ich gedacht habe, oh bitte, jetzt übertreibt's nicht zu arg mit der Kammer hier und mit dem das und die Münzen fand ich noch, ist eine gute Idee, aber ich hatte auch Schiss, dass es zu arg ins, wir machen's jetzt komplett mit neuer Welt, das ist okay, aber halt auch mit diesen, wie du schon gesagt hast, hier Schuss und Stichsicheren Jackets und dachte ich, oh komm, ich will kein James Bond aus den 70er haben. Ah. Das will ich hier nicht. Das hat hier nichts verloren. Und sie haben sich aber trotzdem noch gut gefangen. Aber mir ging's im vierten genauso. Ich war am Ende bis auf die wirklich, und das haben sie einfach drauf, diese Szene wie in einem guten alten 3D, nicht 3D, sondern, ach Gott, wie hießen denn die Videospiele?
Du meinst so aus der isometrischen Perspektive, so genau, wie bei Diabolo oder so, wo
genau,
so
fast, genau.
Wo das da mit der, mega.
Mit der Dragon Breath durchmarschiert. Habe ich gefeiert, habe ich gedacht, geil, das ist was Neues. Also was heißt, ja, es ist was Neueres. Also diese Ansicht hatte ich so noch nicht und dachte nur, okay, ja, geil. Aber ja, es stimmt, es sind die wiederkehrenden Kämpfe, es sind die wiederkehrenden Abläufe. Und mit dem vierten dachte ich auch, oh bitte, bitte, jetzt, wir haben einen schönen Abschluss, lasst es so.
Ja, auf jeden Fall. Also
kein Fünfter mehr.
Bitte, wirklich nicht. Das ist immer, das ist so wie das Ende. Ich will jetzt nicht spoilern. Wobei, wenn jemand jetzt das Ende der anderen Serie kennt, das ich jetzt nenne, dann ist es halt doch wieder ein Spoiler, aber ist mir egal. Das ist genauso wie bei Prison Break. Hast du Prison Break gesehen?
Ja.
Und da ist ja das Ende der vierten Staffel, dachte ich auch. Ich fand die vierte Staffel nicht gut. Die war echt ziemlich scheiße. Mhm. So insgesamt, also ultra B-Movie. Aber ich fand den Abschluss fand ich gut von der Serie.
Ja.
Und dann gibt's aber trotzdem noch wieder eine Staffel, die hinten dran geklatscht wird, wo ich mir so denke, und auch den Film noch, ne? Wo ich so denke, muss das denn sein? Lass das doch einfach, wie es ist. Es ist ärgerlich. Ja, aber was du gesagt hast zu dem Emotionalen, das fand ich auch im ersten Film, also nicht nur das mit dem Hund, ich bin auch Hundeliebhaber, ne? Also wenn jemand das meiner Elfie antut, dann weiß ich auch nicht, was ich dann mache. Werde ich vielleicht auch zum John Wick. Wobei das auch echt manchmal, also es ist halt auch einfach schweinebrutal, ne? Was hier gezeigt und getan wird. Also das ist halt Meucheln im allerhöchsten Stile, aber es ist halt auch klassisch Rachefilm, ne? Aber von daher auch völlig in Ordnung. Aber ich fand auch gerade im ersten Teil so diese ersten 10, 15 Minuten, wo so diese Geschichte rund um seine Frau halt auch mit aufgebaut wird, das hat schon gut funktioniert. Das hat ein gutes Maß gehabt, das war nicht zu viel. Das hat mir aber trotzdem so seinen Schmerz halt näher gebracht. Und vor allem, weil er ja auch am Anfang noch gar nicht so die Gefühle für den Hund hatte, und eigentlich ja dann fast mehr da aus dem Schmerz gehandelt hat, dass das das letzte Geschenk seiner Frau war. Ne? Das konnte man schon ziemlich gut nachvollziehen. Aber er scheint ja trotzdem auch ein Herz für Hunde zu haben, weil er sich ja dann direkt einen neuen zulegt, das ja auch sehr, sehr, sehr schön war, dann so als Abschluss des letzten Films, des ersten Films. Ja, diese Emotionalität so rund um seine Frau, das wird immer mal wieder in den anderen Filmen dann halt auch aufgegriffen, so nach dem Motto, vergesst man nicht, dass es die auch noch gibt, aber das wird nie mehr erreicht, so wie im ersten Film. Nee. Das fand ich ein bisschen schade. Und deshalb muss ich auch sagen, ich finde den ersten und den dritten, die finde ich richtig gut. Den ersten, weil er das Universum etabliert, und den dritten, weil der einfach so vieles richtig macht. Und dann ganz knapp dahinter den vierten, weil der halt auch, wie gesagt, er treibt die Redundanz auf die Spitze, hat aber gerade diese geile Szene, die du noch gesagt hast, aus dieser isometrischen Perspektive. Und dann halt aber auch mit John Atkins da in dem Fettsuit, das ist schon echt ziemlich fetzig. Ja, und der zweite fällt so ein bisschen ab, da hast du recht, aber auch nicht weit. Also insgesamt ist das wirklich für Fans von vor allem Shootout-Filmen und brutalen Rache-Filmen ist das eigentlich ein Muss, und haben wahrscheinlich dann die meisten auch schon gesehen. Ich bin einfach nur viel zu spät dran.
Ja, beim dritten finde ich es halt toll. Das dürfte wahrscheinlich auch eher so die B-Movie-Fans am Anfang frohlockt haben lassen. Das sind jede Menge asiatische Kampfkünstler dabei, die leider am Anfang relativ schnell, also die werden am Anfang wirklich sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Da war die Szene mit dem Auge und mit dem Messer. Und das war tatsächlich eine der wenigen Szenen, wo ich weggeguckt habe im Kino. Weil Auge und Messer, das geht
keine
nie gut aus.
Keine schöne Kombi, ne?
Nein, es geht nie gut aus. Und das, ich kann mir wirklich fast alles angucken. Aber da war ich im Kino gesessen und dachte, okay, gut, jetzt muss ich kurz weggucken. Das geht nicht.
Ja, ich habe so ganz kurz die Augen so ein bisschen zusammengekniffen, aber habe mich dann doch durchgerungen zu schauen. Ja, also die ein oder andere Szene in die Richtung gibt's auf jeden Fall in den Filmen. Man darf nicht zart beseitet sein. Hier und da mal das Gehirn dann komplett ausschalten, dann funktioniert das auch. Und ja, also was soll ich noch sagen? Absolute Empfehlung für diejenigen, die dieses Genre mögen. Hast du jetzt auch noch hier einen krönenden Abschluss, oder geht's noch mal bergab?
Nee, ich habe tatsächlich noch einen krönenden Abschluss. Ich habe mir zwar mehrere Sachen rausgeschrieben, aber ich finde, es gibt eine wirklich auch, es ist auch eine Cop-Serie, auch die wirklich hervorragend ist, die leider in Deutschland sehr, sehr untergegangen ist. Und zwar The Shield.
Oh ja.
Die ist von 2002, hatte 7 Staffeln. Um was geht's? Es geht um Vic Mackey und sein Strike-Team, die in einem fiktiven Bezirk von Los Angeles ihr, man muss es sagen, Unwesen treiben und immer dann gern geholt werden, wenn's entweder schon eskaliert ist oder wirklich nur ganz kurz davor ist, mit irgendwelchen Gangs oder irgendwelchen anderen mafiösen Strukturen. Jedoch ist es so, dass dieses Strike-Team am Anfang, und das ist direkt in der ersten Folge, das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, sondern es ist eher so ein Leckerli zum Auswerfen, einen Undercover-Cop töten und es einem Drogendealer in die Schuhe schieben, den sie natürlich dann auch beseitigen müssen. Und das Ganze ist eine Spirale der Korruption. Also die überfallen dann auch einen Geldzug, um ihre Rente aufzubessern, gehen dabei auch wirklich nicht gerade zimperlich zur Sache, auch so untereinander. Und ja, man kommt ihnen immer wieder ein bisschen auf die Schliche, aber sie schaffen es immer so auch teilweise mit Hängen und Würgen gerade den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Charaktere, aber es ist ein schöner, kleiner Kosmos, der absolut perfekt miteinander harmoniert und funktioniert. Also was Sean Ryan und Kurt Sutter, der danach dann erst auch Sons of Anarchy gemacht hat, rausgezaubert haben, ist Wahnsinn. Also an der Besetzung Michael Chiklis als Vic Mackey, man weiß nicht, ob man ihn lieben oder hassen soll. Und damit spielen sie die ganze Serie über. Also du hast die Sympathie, du denkst dann, naja gut, okay, also ja, der ist zwar korrupt und ja, auch nicht ganz hasenrein und eigentlich ein ziemliches Arschloch, aber er liebt seine Familie, er kümmert sich drum, okay gut, er geht fremd, aber er kümmert sich um seine Familie. Und die spielen mit den Sympathien von Staffel zu Staffel, von Folge zu Folge. Wir haben auch hier Walton Goggins, der auch gerne mal bei Marvel immer oder auch so bei vorhin habe ich es noch gewusst mit Timothy, mit Oliphant, ja, wie heißt's?
Serie oder
bei ja, Justified? Serie. Justified, genau. Der bei Justified ja auch als Croyd Bowler wirklich gut aufgetrumpft hat, aber was er hier abliefert, ist schauspielerisch wirklich absolut hohes Niveau. Wir haben auch noch Gastauftritte, die tauchen dann von Staffel zu Staffel auf. Da haben wir Glenn Close, Forrest Whitaker. Und die macht Spaß, die ist wirklich spannend. Und es ist eine der wenigen Serien, die wirklich einen perfekten Abschluss hat und auch eine perfekte Länge. Also sie hat 7 Staffeln und ich finde, also für mich hat jede Staffel funktioniert. Im Gegensatz zu jetzt bei Sopranos, finde ich eine Staffel, die hätten sie komplett weglassen können. Das war bei Sons of Anarchy genauso, wo ich gedacht habe, naja komm, das hätten wir jetzt eigentlich nicht gebraucht. Aber hier haben wir eine perfekte Länge. Es ist teilweise halt auch so ein bisschen mit Handkamera gedreht, um so einen realistischen Mockumentary-Doku-Effekt zu haben. Ist nicht jedermanns Sache. Und die Gewalt auch nicht. Da geht's wirklich ordentlich zur Sache. Auch 18er, die ist auch nicht ganz ungeschnitten in Deutschland leider erschienen. Es gibt von der 2. Staffel fehlen als mal so ein paar Sekündchen, aber die groben Sachen siehst du trotzdem. Aber das ist einfach wirklich schade, dass die so untergegangen ist. Es gibt da auch Szenen, die sich wirklich ins Gedächtnis einbrennen. Einfach auch jetzt nicht von der Gewalt her, sondern es gibt auch eine Szene, und da möchte ich auch nicht spoilern, da sitzen sich 2 gegenüber, die unterhalten sich. Und das geht 7 Minuten lang. Und in diesen 7 Minuten lang habe ich wirklich zwischendrin gedacht, ich muss Luft holen. Mhm. Spannend.
Beziehungsweise du hast es vergessen, Luft zu holen.
Ja, ja. Und das hast du eher, also das hast du damals schon seltener gehabt, dass du einer oder den beiden Figuren einfach so eine lange Zeit gegeben hast. Und die eine Figur sitzt auch da und ringt um Fassung und Worte. Und das ist wirklich, wirklich hammermäßig gemacht. Also die kann ich wirklich jedem empfehlen, der mit diesem Genre dann auch was anfangen kann und jetzt nicht nur sagt, ich mag Kürzhatter, weil ich Sons of Anarchy kenne, sondern das angucken, das übertrifft's. Und es gibt ein paar nette Gimmicks, die in Sons of Anarchy dann auch auftauchen. Also gewisse Schauspieler, die ja bei Kürzhatter auch gerne mal zum Stammpersonal gehören. Und die gibt's dann in anderen Rollen. Da haben wir Walton Goggins als Cletus Van Damme. Das ist dann eine transsexuelle Dame. Und das macht Spaß. Und diese beiden dann auch zu vergleichen und dann auch zu sagen, okay, und gerade so gegen das Ende, aber da darf ich nicht drauf eingehen, sonst wär's blöd. Nee, aber die ist wirklich top.
Ja, ist tatsächlich eine Serie, die mir schon bekannt ist. Ich weiß auch, dass die sehr gut war, dass sie bei den Kritikern gut angenommen wurde. Ich habe nicht eine Folge jemals davon gesehen. Find aber, nachdem du jetzt darüber erzählt hast und ich nebenbei auch ein bisschen was dazu mir angeschaut habe jetzt bei IMDb, ist das schon was ich mir auch vorstellen könnte, mal einzuwerfen. Problem ist, dass es das anscheinend gerade nirgendwo zu streamen gibt. Wie hast du die denn geschaut?
Ich bin Sammler.
Also hast du die DVD-Box oder
ja, Blu-ray-Box? Genau. Ich hatte mit der, also Blu-ray, ich habe mal gelesen, ich habe die DVD-Box bei der Blu-ray, weiß ich nicht, das Bild ist sowieso grobkörnig, ob du dir das jetzt noch auf Blu-ray geben musst oder ob da nicht einfach die, also für mich persönlich da die DVD langt. Ja, also ich habe sie halt zu Hause stehen, genau deswegen, weil ich kann das auf den Tod nicht abhaben, wenn du dann auf irgendwas Bock hast und dann musst du erstmal die ganzen Dinger durchsuchen und durchforsten und oder klar guckst du bei diversen Seiten, wer streamt was, aber dann hast du halt, wie jetzt bei dir ja auch schon John Wick, dann auch vielleicht mal das Problem, ja, da fehlt dir ein Teil. Und den dann irgendwo zu kaufen, nee. Deswegen habe ich meine kleine Sammlung und da kann ich mich jederzeit bedienen.
Kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich bin ja gar kein Sammler, also ich besitze weder DVDs noch Blu-Rays. Ich habe noch nicht mal einen DVD oder Blu-Ray-Player mehr. Hatte ich früher alles. Und in diesen Situationen ist das dann natürlich absolut ärgerlich und das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich immer, Alter, ich habe einen Zugriff auf so viel geilen Scheiß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt auch niemand, der halt so krass viel schaut, dass er jemals dort einen Mangel haben wird. Vor allem, ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie viele neue Serien, vor allem Serien zurzeit halt produziert werden und auch gerade in Ländern, die früher überhaupt gar keine Rolle gespielt haben oder fast gar keine, wo immer mehr kommt, ob das nun die koreanischen Serien sind, die spanischen Serien, die ganzen skandinavischen Serien, selbst Deutschland kann mittlerweile Serien drehen, mhm. Ich sag nur Oderbruch, ja, oder ich bin ja jetzt auch gerade in den letzten Zügen von Slöborn, hast du die gesehen?
Nee, ich bin tatsächlich kein deutscher Kinofan. Also es gibt ja ein paar Ausnahmen, aber auch bei Serien habe ich im letzten Jahr und auch dieses Jahr ein paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, oh, okay, gut, nee, wir bewegen uns gerade auf einem sehr guten Niveau. Aber nein, Slogan, ja. Ich habe drüber gelesen, aber gesehen habe ich es nicht.
Also das sind auf jeden Fall zwei Serien, die ich dann vor allem für Leuten wie dir ans Herz legen würde, weil das Dinger sind, die du halt den Deutschen so nicht zugetraut hättest. Vor allem Oderbruch, also Oderbruch ist wirklich eine richtig gute Serie und ist ja über die ARD-Mediathek zu streamen. Haben wir auch einen Speedberg zugemacht, also wer dazu was hören möchte, mit Non-Spoiler und Spoiler-Part. Und Slöborn ist die andere Serie, die ich jetzt gerade in den letzten Zügen schaue. Und die werden wir dann auch, werde ich mit Mo noch besprechen. Und das ist ein richtig guter Zeitpunkt, weil ich weiß ja nicht, ob du weißt, worum es geht, beziehungsweise wie auch der Start der Serie war. Die ist nämlich 2020 erschienen und es geht um einen Pandemieausbruch. Und ich glaube, das war halt ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, als sie rauskam. Da wollte natürlich kein Schwein sowas sehen, weil es halt einfach gerade Realität war. Nicht in dem Ausmaß wie in der Serie, aber trotzdem. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem der Serie. Und jetzt mit gebührenden Abstand und drei Staffeln der Serie kann ich sagen, dass die auch sehr, sehr gut ist. Also wenn du dich dem deutschen Markt öffnen möchtest oder dem mal eine Chance geben möchtest, dann würde ich da auf jeden Fall reinschauen.
Ja, ich habe tatsächlich auch ich bekomme als immer Hinweise, weil Sascha, ach Gott, Reimann, besser bekannt als Ferris MC, spielt ja wohl irgendeinen ziemlich durchgeknallten Wärter. Und der postet als mal gewisse Sachen, wo ich auch mal reingeguckt habe. Aber ich habe momentan, wie es ja manchmal so ist, du hängst an so vielem dran, wenn ich mir jetzt noch das nächste Paket auflade. Ich habe es mir gerade mal auf meine Liste geschrieben. Aber ich muss erstmal den Rest durchschaffen, bevor ich mich dann irgendetwas Neuem widme. Sonst komme ich total durcheinander.
Also das macht Ferris tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es gibt ja oftmals so Musiker oder andere Persönlichkeiten, die keine Schauspieler sind und für solche Serien dann gecastet werden und da klatscht dir wirklich die Hand vor den Schädel, weil es so schlecht ist. Aber er macht das ganz solide, spielt allerdings erst in Staffel 2 und 3 eine größere Rolle und das sind dann schon die schwächeren Staffeln auf jeden Fall, weil die manchmal so ein paar Abbiegungen nehmen, wo ich sage, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Aber Staffel 1 ist wirklich, wirklich gut. Weil da geht's um den eigentlichen Ausbruch und ich finde das, wie die das eingefangen haben und wie das da auf der Insel einfach inszeniert wurde, das hätte ich uns so nicht zugetraut. Muss ich halt einfach so sagen. Auch wenn es ja mittlerweile schon so geile Serien wie Dark oder auch Babylon Berlin, die ich persönlich noch nie gesehen habe, aber von der ich ja weiß, dass die halt ausstattungstechnisch auch ganz gut dabei ist und auch Kritiker überzeugt hat. Aber da haben wir auf jeden Fall ganz gut auch aufgefahren.
Wie viele Folgen hat eine Staffel?
Die sechs, die erste, glaube ich. Die zweite auch sechs. Und haben die alle sechs? Ich glaube, die letzte hat nur fünf. Bin mir gerade unsicher. Also relativ wenig.
Überschaubar. Oh ja, gut. Ja. Nee, aber ich glaube auch so, diese Pandemie-Serien fangen jetzt, glaube ich, erstmal so wirklich an. Weil ich habe auch das letzte Werbung gesehen für, ach Gott, Helgoland 581 oder 518.
Ja. Die, glaube ich, jetzt auch schon gesehen, ja.
Die irgendwie bei Pay-Per-View läuft. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, ja, okay, brauchen wir das jetzt eigentlich nochmal? Weiß nicht. Ich meine, der Trailer sah ganz interessant aus.
Trotzdem, ich glaube, ich werde die schauen. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch die letzten Folgen der dritten Staffel von Slowborn. Und ich glaube, ich werfe die direkt danach ein, weil sah interessant aus.
Ja, auf jeden Fall. Aber da war es halt auch so, okay, gut, schreibe ich mal auf. Jetzt nicht.
Naja, da haben wir doch hier noch einen kleinen Schlenker gemacht, ein kleines Plädoyer nach deiner anscheinend granatenstarken Serie nochmal ein starkes Wort für Deutschland ja eingelegt. Wir veröffentlichen auch, haben mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge erscheinen wird, werden wir schon ein Special mit Adolfo Colmera veröffentlicht haben. Das ist der Regisseur von Oderbruch und hat auch ein paar Folgen von Slowborn gedreht. Total dufter Typ, war total cool, was Mo da mit ihm als Folge zusammengezimmert hat. Also da gibt's dann auch noch mal ein Shoutout in die Richtung.
Klingt interessant.
Ja, lieber Sven, danke, dass du da warst, dass du hier ja im Grunde genommen den Mo so ein bisschen ersetzen musstest als Gesprächspartner. Wie gesagt, an dieser Stelle gehen nochmal die besten Genesungswünsche raus. Der hat vermutlich noch ein bisschen länger zu knapsen, der gute Mann, aber der ist ja nicht nur groß, breit und kräftig, ja, und sieht nicht nur so aus, sondern so ist er auch, und deswegen wird er bald hier wieder bei uns sein und dann geht's straff nach vorne zu. Und du warst heute ein sehr, 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 sehr liebenswerter Gast, lieber Sven.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut und natürlich wünsche dem lieben Mo auch alles, alles erdenklich Gute, dass er wieder schnell auf dem Dampfer ist. Und ja, hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann verbleiben wir doch mit unserer üblichen Verabschiedungsfloskel. Ich übernehme den Anfang und du das Ende. Kriegen wir das hin?
Oh Gott, probier's.
Tschüss, ciao und goodbye.
Bis zum nächsten Mal.
Fast. Bleibt spoilerfrei. Tschüss.
Ciao, ciao.